Erstmal herzliche Grüße aus Mönchengladbach, soll ich euch bestellen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ja, es ist ja nicht so weit von Mönchengladbach hierhin. Und es ist immer wieder gut, dass man die Verbindung hat. Und ja, ich habe eben schon mit Hartmut gesprochen, so ein bisschen. Ja, vielleicht muss man das einfach intensivieren, dass man noch mehr mal die Kanzel tauscht und sich weiter kennenlernen und dann immer auch etwas von der anderen Gemeinde mitbekommt. Also ich freue mich, heute hier zu sein und ich möchte gerne mit einer Frage starten. Wann hast du das letzte Mal so richtig Angst gehabt? Also ich meine so richtig, richtig Angst, nicht irgendwie so mal. Könnt ihr euch daran erinnern? Also ihr müsst das jetzt nicht alle sagen, aber versucht euch mal daran zu erinnern, was für ein Gefühl das gewesen ist. Also bei mir, ich kann mich an eine Situation erinnern, die liegt jetzt schon fast 40 Jahre zurück, aber trotzdem ist sie immer noch ganz eindrücklich für mich. Wir waren zu viert unterwegs in Schweden mit einem Kanu. Wir waren mit zwei Kanus unterwegs. Und es war tolles Wetter, die Sonne hat geschienen, es war richtig schön im Sommer warm und es war eine tolle Zeit auf dem Wasser. Und dann kann man ja ans Ufer fahren, kann sein Zelt aufstellen, dieses Jedermannsrecht gibt einem die Möglichkeit, da auch relativ frei sich da zu bewegen. Am letzten Tag, als wir das Kanu die Kanus wieder zurückbringen mussten, war es so, da war die Sonne eben nicht mehr da. Es war fast so ein Wetter wie jetzt. Also es war kein Sturm, aber es waren sehr hohe Wellen. Und wenn ihr so ein offenes Kanu, so ein Kanadier kennt, was nicht so mit Persenning abgedeckt ist, dann kann auch mal schnell das Wasser da reinschwappen. Und jetzt war es so, die kürzeste Strecke, diese 2 Kilometer so oder 2 oder 3 Kilometer über den See, konnten wir nicht nehmen, weil dann die Wellen direkt von der Seite gekommen wären. Also wir mussten immer senkrecht zu den Wellen fahren. Das war eine lange Strecke. Und einer von uns war Nichtschwimmer. Und es gab keine Westen, keine Schutzwesten. Das war damals noch nicht Vorschrift, oder ich weiß nicht, ob es heute Vorschrift wäre, aber damals war das noch nicht so. Glaubt mir, das waren Momente, wo ich lange gebetet habe. Wo ich hatte damals schon eine Affinität, also eine Freude und etwas mit Wasser zu tun zu haben und so weiter. Aber da merkte ich auch, Wasser kann ganz schön gefährlich sein. Und es kann einen nicht nur herausfordern, sondern es kann einen auch komplett fordern. Das war nicht so eine ruhige Stunde. Oder das waren, bis wir dann die Strecke geschafft hatten, es waren, ich glaube, 3 oder 4 Stunden. Da hatte ich Angst. Richtig Angst. Nicht direkt um mich, aber auch um den, der mit mir im Boot saß. Schnitt. Ganz andere Situation. Stellt euch einmal vor, eine Großveranstaltung. Ist ja gerade in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, aber so eine richtig eine Großveranstaltung, nicht geplant, auf freiem Feld, logistisch eine Katastrophe. Keine Toiletten, keine Versorgungseinrichtung, keine Parkplatzanweise, die brauchte man damals noch nicht, aber es waren keine Ortschaften in der Nähe, keine Geschäfte in der Nähe, wo man sich irgendwo noch was zu essen kaufen konnte. Also es war irgendwie eine riesengroße Veranstaltung, 10.000 Leute und es war nichts. Aber die waren da und irgendwann hatten die dann Hunger. Nicht eingeladen, aber willkommen. Es handelt sich nicht um eine Facebook-Party, die man ja heute, man muss ja aufpassen, wenn man in Facebook unterwegs ist, wo man da sein Häkchen setzt oder nicht setzt und auf einmal hat man da 1.000 Leute auf einmal im Garten, der nur für 250 reicht. Also es war keine Facebook-Party, es war eine abgeschiedene Gegend und die Menschen haben Hunger und sie bekommen was zu essen. Sie werden satt. Ein Mann namens Jesus lässt ein Wunder geschehen und macht aus 5 Broten und 2 Fischen die Menschen der Großveranstaltung so satt, dass danach noch 12 Körbe übrig blieben. Ihr kennt das alles, die Speisung der 5.000. Und man kann davon ausgehen, dass das nicht nur 5.000 waren, dass das 10.000 oder noch mehr waren. Denn eigentlich hat man damals nur die Männer gezählt, die waren ja wichtig und die Frauen, die liefen so unter ferner Liefen, die Kinder erst recht. Und deshalb gehe ich davon aus, das waren mehr als 5.000. Da waren 10.000 oder 15.000 Menschen. Eine Riesenmenge. Und 5 Brote und 2 Fische und macht die Menge satt. Und es ist ein Riesenerfolg. Kann man davon Erfolg sprechen? Die Menge hatte schon ihren nächsten König vor Augen. So ein Brotkönig. Wer das schafft, der befreit uns auch von den Römern. Also ist doch ganz klar, wer 10.000 Leute so mal eben satt machen kann, der hat überhaupt keine Probleme mit den Römern, der schmeißt die dann auch raus. So dachten viele. Und der eine oder andere staunende Jünger hat bestimmt vielleicht auch so gedacht. Und was geschieht dann? Ich möchte euch gerne hineinnehmen in die Textlesung. Ihr könnt sie lesen, vielleicht auch nicht. Und wenn ihr sie jetzt nicht lesen könnt, dann nehmt sie euch heute Nachmittag vor, Matthäus 14, 22 bis 33, kann man sich gut merken. 1,4, 2,2, 3,3 und dann aus dem Matthäus. Ist doch ganz einfach, oder? Aber lest sie heute Nachmittag nochmal nach. Gleich darauf forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Die Menschenmenge, jetzt diese Situation. Jesus ahnte etwas von den geheimen Wünschen der Menge. Sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Deshalb befahl er seinen Jüngern: Fahrt ihr schon mal vor. Fahrt über den See, wir treffen uns auf der anderen Seite. In der Zwischenzeit schickte er das Volk nach Hause. Und was macht er dann? Er ging in die Stille. Er brauchte immer wieder diese Stille, immer wieder diesen Rückzug, wo er mit seinem Vater alleine sein konnte. Wo er mit seinem Vater zusammen sein konnte. Wo er ganz engen Kontakt zu seinem Vater hatte. Er brauchte diese Zeit der Besinnung, der Neuausrichtung, um sich auf seinen Auftrag zu konzentrieren, um Kraft zu tanken. Wie geht uns das? Nehmen wir uns auch ab und zu die Zeit oder sind wir so durch die Zeit gehetzte? Nehmen wir uns auch manchmal die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um uns neu auszurichten? Am späten Abend, er war noch auf dem Berg, machte er sich nun auf seinen Jüngern hinterher. Und zwischenzeitlich hat es angefangen zu stürmen. Also ich finde das ja total toll, dass Gott das, die Predigt heute so unterstützt durch den Sturm da draußen. Also ihr könnt euch dann immer wieder erinnern, an dem Sonntag am 6., da war Sturm. Und ich habe heute Morgen schon in meinen Rechner geguckt und habe geguckt, wie sieht denn das aus mit dem Wasser? Kriegen wir noch ein Hochwasser? Und naja, ich glaube, der Thomas ist auch so ein bisschen unruhig, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich wäre es an seiner Stelle und ich bin es auch. Naja, es war Sturm, die Jünger waren schon mit dem Boot unterwegs und Jesus geht ihnen hinterher. Das Boot kam in Seenot. Die Jünger waren panisch vor Angst und dann war Jesus auch noch so weit weg. Also ich kann, nachdem ich das mit vor 40 Jahren erlebt habe, kann ich mir gut vorstellen, in welcher Situation sich die Jünger damals befanden. Die hatten wirklich Angst, obwohl sie erfahrene Fischer waren, zumindest zum Teil. Die hatten Angst. Und die wunderbare Erfahrung vom Tag zuvor, das, was sie erlebt hatten, 10.000 oder noch mehr Menschen, die wurden satt und wir haben noch eine Körbe eingesammelt und so weiter. Da ist ein Wunder geschehen und Jesus war so super und er hat gepredigt und hat den Menschen Hilfestellung für ihr Leben gegeben. Das war alles wie verflogen. Es war weg. Angst machte sich breit an dieser Stelle. Man stemmte sich mit aller Kraft gegen den Sturm und versuchte mehrere Stunden voranzukommen. Und diese Angst wurde plötzlich noch größer. Sie erschraken auf einmal. Ein Gespenst! Und die Leute, das sagte man sich damals, dass um Mitternacht über dem See Genezareth, dass da Gespenster auftauchen und die Fischer und die Boote, also die, die auf dem See unterwegs waren, in die Tiefe ziehen. Und jetzt sahen sie auf einmal so ein Gespenst. Die Angst wurde noch viel größer. Und es kommt immer noch näher. Leute, lasst uns in die Riemen legen. Wir müssen weiter. Wir müssen weg hier. Sie schrien vor Angst und vor Furcht. Ein Unglück bleibt selten allein. Denn mitten im nächtlichen, grausigen Sturm erschien dieses Gespenst. Ich sagte gerade schon, sie hatten Angst, runtergezogen zu werden. Diese gestandenen Männer, erwachsen, berufserfahren als Fischer, durchfuhr der Schrecken und die existenzielle Angst machte sich breit. Okay, damals, 2000 Jahre her, kann das ja heute überhaupt nicht passieren, oder? Ist ja so weit weg. Oder wie sieht das bei euch aus? Wie geht uns das? Ist es auch nicht so, dass sich manchmal Situationen auftun und Angst breit macht? Trotz aller unserer Erfahrungen, unserer Lebenserfahrungen mit 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 Jahre hätte ich beinahe gesagt, nee, habt ihr noch nicht, aber 80, 90 Jahre bald, da ist eine ganze Menge Lebenserfahrung und trotzdem haben wir oft Angst. Das gehört dazu. Trotzdem kommt diese Angst in diese alltäglichen Begebenheiten, trotz unserer Lebenserfahrung. Und sie versucht uns zu übermannen. Und wie reagieren wir? Bleiben wir gelassen, wenn uns Katastrophen begegnen und das Leben quasi so aus den Fugen gerät? Wenn wir von Unglück und Krankheiten hören und die Einschläge scheinbar immer näher kommen? Als du das gerade eben gesagt hattest, Corona. Wer von uns ist nicht irgendwie schon entweder selber betroffen oder ganz nah dabei? Wenn wir überlegen, heute ist hier das Fenster offen, wir haben es ein bisschen frisch, aber vielleicht werden die Wohnungen in nächster Zeit noch frischer, weil wir keinen Strom mehr haben oder kein Gas mehr haben. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt heute mit der politischen Situation? Und wir haben auf einmal kein Gas mehr, keine Wärme mehr. Wissen wir das? Macht uns das Angst? Es würde mich wundern, wenn uns das keine Angst macht. Die Einschläge kommen immer und uns fällt es total schwer, uns gemütlich zurückzulehnen und zu sagen, naja, warten wir doch mal ab. Es ist doch eher so, dass sich Panik breit machen will, weil wir irgendwo keinen Ausweg mehr sehen in dieser ganzen politischen Gemengelage. Liebe Geschwister, wenn das so ist, dann befinden wir uns in guter Gesellschaft. Wie gesagt, den Jüngern ist das passiert und vielen Glaubenshelden damals und unserer Tage passiert das auch. Es gibt keinen Anspruch auf ein leidensloses Leben. Es gibt keine Bibelstelle, also ihr könnt mir sie gerne zeigen, wenn ihr sie gefunden habt, dann zeigt mir, wo in der Bibel steht, dass wir immer über sonnigen Höhen Eitelfreude Sonnenschein haben. Also ich will keinen Preis ausloben, aber ich glaube es nicht. Eine Garantieerklärung auf jeden Tag Sonnenschein und Wohlergehen gibt es nicht. Das ist ein Geschenk, wenn wir das erleben können. Und dann sollten wir Gott recht dankbar dafür sein. Aber ein Normalzustand ist das nicht. Jesus selbst hat uns gesagt in Johannes 18, in der Welt habt ihr Angst. Jesus ist Realist, er kennt sie ganz, ganz genau. Ihm ist dieser Zustand bewusst. Er macht sich und uns keine Illusion. In der Welt habt ihr Angst. Aber wisst ihr was? Damit hört das nicht auf. Jesus hat gesagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist uns bewusst, ihm ist bewusst, dass wir Angst haben. Aber er sagt, bleib nicht stehen. Dahinter ist noch jemand, der mir den Rücken stärkt. Danke für das Bild heute Morgen. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Das ist quasi die riesige Löwin dahinter. Was macht Jesus in dieser Situation mit seinen Jüngern? Er spricht sie mit ruhigen, mit festen Worten an. Seid getrost, habt Vertrauen, seid guten Mutes, habt keine Angst. Er spricht ihnen quasi so den Shalom zu. Shalom, Friede sei mit euch, habt keine Angst. Bei diesen Worten, diese Worte lassen uns aufhorchen und die Angst schon ein wenig vergessen. Bei diesen Worten wird die Seele quasi, ich kann mal durchatmen. Ich kann zur Ruhe kommen. Da spricht mir einer den Frieden Gottes zu. Trotz der widrigen Umstände, in der wir uns gerade befinden und die immer noch andauern, können wir ruhiger werden. Und Jesus verstärkt diese Worte, indem er sagt, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Das ist kein Gespenst, was auf euch zukommt. Ich bin es. Und die Worte klingen ihnen vertraut. Kommen uns diese Worte nicht auch bekannt vor? Gott, der Allmächtige, stellt sich so seinem Volk vor, bevor er es aus der Sklaverei und der Gefangenschaft befreit. Ich bin. Er sagt Jahwe. Jahwe, was so viel bedeutet, ich bin da. Aber auch ich bin, der ich da sein werde. Das ist nicht nur etwas zurückgewandt in der Vergangenheit. Ja, Gott ist da. Gott war da, aber er ist auch jetzt hier und er wird auch morgen da sein. Das ist Jahwe. Das ist, Gott stellt sich vor, ich bin Jahwe. Ich bin, der ich da sein werde und der dich begleiten wird. Hier ist Gott selber, der uns nicht alleine lässt, sondern egal in was für einer Situation wir uns befinden, verspricht er uns beizustehen, Hoffnung, Ruhe und Sicherheit für unser Leben Einzug halten zu lassen. Gott ist da, ich bin Jahwe, ich bin bei dir. Und Jesus selbst hat sich bei diesen verschiedenen Gelegenheiten selber auch so vorgestellt. Er hat nicht gesagt, ich bin Jahwe, sondern er hat sich mit den Ich-Bin-Worten vorgestellt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Immer wieder dieses Ich bin. Und er zeigt damit, ich bin auch der Sohn Gottes. Und Gott hat sich vorgestellt und hat gesagt, ich bin bei euch. Und so sagt Jesus, ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht allein. Die Jünger sind damit vertraut. Das haben sie schon öfter gehört. Die Jünger beginnen in dieser Situation zu vertrauen. Kein Gespenst mehr. Puh, super. Kein Gespenst, was einem Angst und Grauen einflößen will, sondern Jesus selbst, der Freund, der Bruder, der Vertraute, begegnet ihnen hier. Mitten in der Nacht, mitten in Not und Angst begegnet uns Jesus. Und was passiert jetzt? Jesus hat seine Worte noch nicht ganz beendet, meldet sich aus dem Boot so eine Vorwitznase. Petrus. Ich kann mir das richtig vorstellen. Alle sind doch irgendwie ein bisschen geduckt, kommen so langsam und dann steht auf einmal einer auf. Hey, Jesus, wenn du es bist, ich komm. Lass mich kommen zu dir. Ey, was ist mit dem los? Was ist mit dem Petrus passiert? Ist der vielleicht bei dem Sturm ein paar Mal mehr mit dem Kopf gegen die Planken geknallt, dass er irgendwo nicht gerade richtig denken kann? Ey, der weiß doch, der ist doch erfahrener Fischer, der weiß doch, dass das Wasser keine Balken hat, wo ich drauf laufen kann. Und dann kommt er und sagt, Jesus, ich komm! Ein alter Seemann, der weiß, dass das unmöglich ist. Aber er macht sich auf den Weg. Etwas schier Unmögliches erwartet er hier zu erleben. Wenn Jesus über das Wasser laufen kann, ja, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und Leute, manchmal habe ich mir das so vorgestellt, wenn ich so draußen im Gelände bin als Wasserbauingenieur und ich habe da einen Fluss und ich muss unbedingt auf die andere Seite und die Brücke vor mir und hinter mir, diesen paar Kilometer oder zwei, und ich müsste den Umweg machen. Manchmal hätte ich mir so richtig gewünscht, okay, jetzt so viel Glauben, dass du einmal eben rübergehen kannst. Und was machen dann die Kollegen? Ja, die kommen ja nicht mit. Also, naja, gut. Aber merkt ihr, da ist so eine Vorwitznase. Wenn du das kannst, oh Jesus, komm, ich komm. Und Jesus sagt, komm. Petrus steht auf, sieht Jesus an, setzt seine Füße vor das Boot auf das Wasser und geht Jesus entgegen. Mann, was für ein großgläubiger Mensch. Ist das nicht ein Glaubensheld? Super. Gegen jedes Wissen und gegen jede Erfahrung macht Petrus sich auf den Weg auf dem Wasser Jesus entgegen. Was hat der für ein Glauben? Wenn ich das auch so haben könnte. Fantastisch. Denn wer von uns hätte sich über die Bootsplanken hinaus getraut? Also, wenn ich mich hier umschaue, ihr seid noch eine viel größere Gemeinde, aber wahrscheinlich von denen, die hier sitzen und von den anderen, keiner. Würde ich zu 100% behaupten. Keiner. Aber Petrus, der Glaubensheld, der geht. Erst den einen Schritt und dann den nächsten. Wow. Man kann es kaum glauben. Ich glaube, Petrus ist selber erstaunt über sich und erschrocken über seine Tollkühnheit. Aber er geht auf Jesus zu, weil Jesus ihn kommen heißt. Weil Jesus sagt, komm. Und Petrus geht noch ein paar Schritte. Sein Herz pocht. Und ich glaube, der hat so viel Adrenalin, dass man 100 Leute damit versorgen könnte. Das ist, also, der ist so gespannt. Er geht auf Jesus zu, weil er ihn kommen heißt. Und dann merkt er auf einmal, was geschieht. Dann wird ihm auf einmal die Realität bewusst. Auf dem Weg zu Jesus bemerkt er die Wellen, er bemerkt den Wind, er bemerkt das gefährliche Wetter. Und auf einmal erschrickt er. Er erschrickt über seine Tollkühnheit, über seinen Wagemut und auch über seine Angst vor den Wellen und vor den Naturgewalten. Und er beginnt zu sinken. Das Wasser, die Not zieht ihn auf einmal hinunter. Die Realität hat ihn wieder und er versinkt im Strudel der Ereignisse. Was will uns heute herunterziehen, uns untergehen lassen? Wo befinden wir uns auf dem Weg zu Jesus? Zuerst voll Vertrauen und dann erschrocken und ängstlich. Auf welchem Teilstück sind wir gerade? Dann kommt uns ganz plötzlich unsere Sicht auf Jesus abhanden und die Ereignisse schlagen über uns ein. Aber Jesus kommt uns entgegen, er streckt uns seine Hand aus, wie damals dem Petrus. Er sagte, komm, er fasst den Petrus und er lässt ihn nicht weiter untergehen. Er ergriff ihn, er rettete Petrus vor dem Ertrinken, vor dem Strudel der Ereignisse und fragte ihn, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum hast du den Umständen höhere Priorität eingeräumt, mehr Macht eingeräumt als mir? Warum vertraust du nicht, sondern gestattest den widrigen Mächten und Umständen, dein Leben zu bestimmen und dich wieder runterzuziehen? Petrus, warum? Petrus sieht nicht mehr auf Jesus, sondern nur noch auf sich selbst, auf seine Erfahrungen, auf seine Weisheit und auf die widrigen Umstände und auf die widrigen Mächte. Und er geht dabei unter. Und so geht uns das auch. Manchmal fehlt uns auch der Mut und man ist in der Gefahr, in den Sorgen unterzugehen. Wie so ein Strudel, immer tiefer werden wir runtergezogen, wie so eine Spirale. Und die Angst und die Sorgen machen sich breit. Und dabei vergisst man, dass Gott doch auf dem Weg zu uns ist, direkt auf uns zukommt und uns seine Hand entgegenstreckt. Hab Vertrauen, hab Glauben, so ruft Jesus uns zu. Er lässt uns nicht allein, sondern er spricht uns seinen Shalom, seinen Frieden zu und seine Nähe. Wir sollen an dieser Stelle Gott glauben. Denn Glauben heißt ja, ich habe euch ein paar Sätze mitgebracht. Hier seht ihr das nochmal. Also ich bin das schon, das ist so ein alter Kupferstich. Ich finde das schon beachtlich, wie Jesus Petrus dann quasi so rauszieht und wie die anderen dahinter noch am Kämpfen sind. Aber Glauben heißt Christus in Not und Bedrängnis erleben und erfahren. Nochmal, Glauben heißt Christus in Not und Bedrängnis erleben und erfahren. Glauben heißt auch zu Christus gehen, auf dem Weg zu Jesus ihm entgegen. Glauben ist ein Wagnis. Ich muss mich wagen. Ich muss den Schritt über die Bootskante tun und auf Jesus gehen. Ohne dieses Wagnis kann ich mich schön zu Hause auf dem Sofa hinsetzen und mein Leben Leben sein lassen, ja. Aber dann erlebe ich auch nichts. Dann bin ich irgendwo vom Leben abgeschnitten. Glauben ist ein Wagnis. Ich muss mich wagen, den Fuß vor das Boot zu setzen, loszugehen, auf Jesus hinzugehen. Glauben ist auch ein sich lösen. Ich muss loslassen. Ich muss die gewohnten Sicherheiten, auch das schunkelnde Boot kann in dieser Stelle eine Sicherheit sein, ein wankendes Boot kann eine Sicherheit, ein Halt sein. Ich muss loslassen. Ich muss das hinter mir lassen. Nicht die scheinbaren Sicherheiten geben Halt. Und Glauben ist ein Sehen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn das so ist, dann ist das eine verlässliche Größe. Dann ist das etwas, worauf ich mich verlassen kann. Und dann ist das etwas, worauf ich sehen kann. Und wenn ich dieses kleine Löwenbaby sehe, dann sehe ich dahinter die große Mutter. Wenn ich mich sehe, im Spiegel ansehe, dann sehe ich Jesus dahinter, der mir den Rücken stärkt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihm, Jesus, können wir vertrauen. Auf ihn müssen wir blicken. Jemand hat einmal gesagt, die Fähigkeit des Petrus, über das Wasser zu gehen, hing nur von seiner Blickrichtung ab. Ich sage das nochmal, die Fähigkeit des Petrus, über das Wasser zu gehen, hing nur von seiner Blickrichtung ab. Als er auf Jesus geschaut hat, konnte er über das Wasser gehen. Als er auf die Probleme, auf die Schwierigkeiten, auf die Mächte, auf die widrigen Umstände, auf die Sorgen, auf alles geschaut hat, was von Jesus wegschaut, da ging er unter. Da ging er in den Strudel der Zeiten unter. Merkt euch das. Die Fähigkeit des Petrus, über das Wasser zu gehen, hing nur von seiner Blickrichtung ab. Also, ich möchte uns ermutigen an dieser Stelle, uns nicht von Angst und Not bestimmen zu lassen, sondern Glauben zu wagen und auf Jesus zuzugehen. Er ist da. Und es ist unsere Aufgabe, ihm in jeder Lebenslage zu vertrauen. Damit wachsen wir und machen Jesus groß in einer Welt, die uns runterziehen will und die mit ihren Ereignissen über uns hereinschlagen will. Wenn wir auf Jesus schauen, dann machen wir ihn groß in einer Welt, die von Gott nichts mehr wissen will. Und die Welt merkt das. Wenn ich das tagtäglich in meinem Kollegenkreis, die wissen ganz genau, der Höfel, jo, der glaubt. Und letztes Jahr bei diesem Hochwasser, da kam mein Chef hinterher und sagte, Herr Höfel, Sie haben doch den guten Draht nach oben, oder? Können Sie nicht mal beten? Ich sage, jo, mache ich schon. Und da sind Wunder geschehen. Die Welt merkt das, ob wir auf Jesus sehen. Wir sollen auf Jesus aufmerksam machen. Er will groß in unserem Leben werden, damit die Menschen um uns herum das merken und gesund werden an Leib, Seele und Geist. Denn das war damals der Auftrag, den Jesus hatte und die Arbeit. Und das er am nächsten Tag wieder und wieder machte, wofür er Stille brauchte, aber dann wieder die Kraft hatte, um den Menschen zu begegnen. Und so sollen wir im Namen Jesu den Menschen begegnen, ihnen auf Jesus, auf Gott hinweisen. Amen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und ich bin froh, dass der Hartmut und einige aus der Mitte hier das machen.